HR Info. Das Interview.
Mit Christoph Schäffer. Jetzt, wo wir wegen Corona möglichst alle zu Hause bleiben sollen, ist Lesen eine prima Möglichkeit, der Welt zu entfliehen, nachzudenken oder sich auseinanderzusetzen mit unserer Wirklichkeit. Doch für einen Schriftsteller, der gerade ein neues Buch veröffentlicht hat, bedeutet Corona auch keine Begegnung mit dem Publikum, keine öffentlichen Lesungen, keine Buchmesse. So geht es Ingo Schulze, 1962 in Dresden geboren. Jetzt lebt er in Berlin und gerade ist sein Roman »Die rechtschaffenen Mörder« erschienen, der auch für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war. Ein Roman, der uns hineinzieht in die faszinierende Welt eines Büchermenschen in der DDR und der uns schockiert, weil diese Bücherwelt zusammenbricht, mit fatalen Folgen für unsere Gegenwart. Eigentlich war ich am Rande einer Lesung in Frankfurt mit Ingo Schulze verabredet. Die fiel natürlich aus und so haben wir eine Leitung zu ihm nach Hause nach Berlin gebastelt für HR Info, das Interview. Ingo Schulze, wie geht es Ihnen?
Ja, die Schwierigkeit ist, dass es gewisserweise so eine vergleichslose Situation ist. Also ein bisschen fühlt sich das an wie die Weihnachtsfeiertage, weil wir alle zusammen sind und viel Zeit damit verbracht wird, das Frühstück zu machen, Mittagessen zu machen, Abendbrot zu machen, wenn nicht gerade Sonntag ist, einzukaufen. Die Kinder machen viel für die Schule und in der Zeit, in die so zwischen den Essen verbleibt, versucht man selbst was zu arbeiten.
Mhm. Für Sie sollte es ja eigentlich ein turbulenter und aufregender Monat werden, dieser März 2020. Ihr neuer Roman ist Anfang des Monats erschienen. Die Leipziger Buchmesse stand auf dem Programm Lesereisen. Wie sieht Ihr Alltag jetzt aus?
Naja, ich habe eine ganze Menge abzuarbeiten und versuche mich auch ein bisschen zu erholen. Die letzten 3-4 Wochen waren wirklich etwas verrückt, aber ich verbringe halt viel Zeit mit Kindern und Frau, was natürlich schön ist, trauere manchmal den Veranstaltungen nach, die gerade wären. Aber das ist ja alles noch irgendwie Luxus. Bei anderen geht es um die Existenz und das muss man sich eben auch immer mal sagen. Oder es steht auf Leben und Tod. Also insofern ist das alles gar kein Problem erstmal.
Dass jetzt die Veröffentlichung Ihres neuen Romans in so eine Krisenzeit fällt, was bedeutet das für Sie und auch für Ihr Buch, für das Gespräch über das Buch, für das, was man ja auch gerade, um ein Buch erstmal ins Gespräch zu bringen, unternimmt? Welche Auswirkungen hat das?
Also bei diesem Buch bekomme ich so viele Reaktionen wie, glaube ich, noch nie. Also als das noch möglich war, sind, glaube ich, sehr viele in die Buchläden gegangen und haben das gekauft und das offenbar auch relativ schnell gelesen. Jedenfalls habe ich noch nie so viele Reaktionen bekommen. Was das dann am Ende wirklich bedeuten wird, das muss man sehen. Also das kann man, glaube ich, jetzt noch gar nicht einschätzen, aber es scheint doch schon bei einem beträchtlichen Teil meiner Leserinnen und Leser angekommen zu sein.
Wir werden gleich auch genauer über das Buch sprechen und über die Welt, in die es uns hineinzieht. Zunächst nochmal die Frage, was bedeutet denn jetzt in diesen Zeiten für Sie das Lesen? Ist jetzt, sagen wir mal, dieses erzwungene Zuhause-Sein auch eine Chance zu lesen?
Doch, also auf jeden Fall. Also wir haben uns hier schon die Bücher zurechtgelegt und haben auch umgeräumt und sortiert. Dafür ist ja jetzt doch erstmal auch Zeit, die Wohnung ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Noch ist nicht dieser neue Alltag noch nicht so eingetreten. Und das wird aber, glaube ich, eine sehr lesefreudige Zeit werden.
Sind Sie ein Büchermensch? Also Sie sind natürlich Schriftsteller, das ist klar. Sie haben in den letzten 25 Jahren mehr als ein Dutzend Romane, Erzählbände, Essaybände veröffentlicht. Aber sind Sie auch ein Büchermensch?
Also ich auf jeden Fall würde ich mich als ein Leser bezeichnen. Wenn ich also nicht lesen würde, dann würde ich auch nicht schreiben. Und das Lesen ist mir schon immer eigentlich auch, also mindestens genauso wichtig, vielleicht sogar wichtiger, weil letztlich bin ich ohne die Bücher, die ich gelesen habe, nicht denkbar. Und es gibt, glaube ich, sehr viele, die diese ähnliche Erfahrung gemacht haben.
Dieser Begriff Büchermensch, der kommt in Ihrem neuen Roman auch vor. Ist das eine andere Art von Mensch als andere? Ist das eine sozusagen eine besondere Qualität?
Ach, ich glaube, dass jeder Mensch braucht Geschichten, um mit seinen eigenen Erfahrungen klarzukommen oder mit seinen Erfahrungen auch nicht allein zu bleiben. Und woher man sich dann diese Erzählungen holt, das ist, glaube ich, sehr verschieden. Aber die Literatur bietet sich dafür natürlich an. Und man liest ja auch Dinge, die gar nicht in der eigenen Zeit entstanden sind, in ganz anderen Erdteilen. Und trotzdem hat man dann das Gefühl, es ist von einem selbst die Rede, wenn einem dieses Buch angeht. Also ich glaube, auch als Schreiber schreiben wir ja eigentlich immer nur die alten Geschichten von Liebe und Tod, allerdings eben aus unserer Zeit mit dem Spezifischen, was unsere Zeit ausmacht. Aber vieles ist natürlich dann doch immer irgendwie auch vergleichbar, zum Glück.
Das Interview in HR Info mit dem Schriftsteller Ingo Schulze. Gerade ist sein neuer Roman erschienen, der Titel »Die rechtschaffenden Mörder«. Und bevor es in dem Roman mörderisch wird, lernen wir erstmal einen solchen Büchermenschen kennen. Das ist der Antiquar Norbert Paulini in Dresden, die Hauptfigur des Buchs. Norbert Paulini betreibt zu DDR-Zeiten ein Antiquariat, das er von seiner Mutter übernommen hat. Herr Schulze, was ist das für ein Ort? Wie müssen wir uns den vorstellen?
Naja, dieser Ort wird ja sehr durch den Erzählton auch bestimmt. Das ist so ein legendenhafter, märchenhafter Erzählton, in dem das anhebt. Aber das ist so, das unzerstörte Dresden auf dieser flachen Seite vom Blauen Wunder. Ich bin dort 4 Jahre zur Schule gegangen, also das, was man heute Gymnasium nennt. Damals war das die erweiterte Oberschule, Kreuzschule. Und das war so ein Ort, wo nichts kaputt war und wo sich so bestimmte Dinge gehalten haben, wo es einfach schön war. Dresden hat ja auch diese wunderbare Landschaft und dort konnte man sie immer noch erleben durch diese Elbnähe und die alten Häuser. Und es gab so ein paar versteckte Geschäfte und tatsächlich auch mal ein Antiquariat in der ersten Etage von so einer alten Stadtvilla, was aber ein Spezialantiquariat war, aber doch so zur Keimzelle meiner Fantasie für dieses Buch wurde.
Und es ist eben auch ein Ort, an dem nicht nur jede Menge Bücher sind, auf denen Norbert Paulini als Kind sogar geschlafen hat, weil da sein Bett drauf gebaut wurde, sondern ein Ort, an dem man sich auch geistig auseinandersetzt. Man ist erstaunt, wenn man das so mit westlichen Augen liest, dass das in der DDR überhaupt möglich war.
Nein, ich glaube, dass eine ganze Menge möglich war. Es war halt in so einer privaten Sphäre, die was von einer, ja, im besten Sinne Geselligkeit hatte und auch so eine, ich will jetzt nicht gar nicht so sagen, Gegenöffentlichkeit war, aber wo etwas stattfand, was es an den offiziellen Räumen so hätte nicht geben können, aber was trotzdem geduldet wurde.
In Ihrem Roman jedenfalls erlebt der Antiquar Norbert Paulini das, was dann kommt, die Wende 1989, nicht als eine Befreiung, einen Aufbruch für seine Bücherwelt, sondern das Ganze kommt zum Einsturz. Für mich das stärkste Bild in Ihrem Roman ist, wie Paulini plötzlich entdeckt, und das war ja tatsächlich so, dass tonnenweise Bücher aus DDR-Verlagen auf Müllkippen gelandet sind. Er versucht, einige dieser Bücher zu retten, dann wechselt das Haus, in dem er untergekommen ist, in dem sein Antiquariat ist, den Besitzer. Er muss an der Supermarktkasse arbeiten, um überhaupt sein Geld zu verdienen. Wie kommt er zurecht, dieser Büchermensch, mit diesen völlig veränderten Bedingungen und eigentlich mit dem Zusammenbruch seiner Welt?
Für ihn ist die Schwierigkeit, dass er ja diese neue Zeit begrüßt. Er will diese neuen Verhältnisse, er verkennt sie nur ökonomisch völlig. Er sagt, also ich halte jetzt am Antiquariat fest und Schulbücher, Reisebücher, Steuerberatungsdinge, also das ist unter meinem Niveau, sowas verkaufe ich nicht, ich bin für die Ewigkeit da. Das ist also einerseits eine ökonomisch falsche Entscheidung, dann ist natürlich diese ungeklärten Besitzverhältnisse, das hat ja hunderttausendfach, wenn nicht millionenfach, in vielen den Boden unter den Füßen weggezogen. Und für ihn ist es, glaube ich, vor allem auch ein enormer Verlust von Aufmerksamkeit, also auch von Prestige.
Sie beschreiben, das haben Sie eben schon gesagt, diese Figur Paulini und seine Welt ja in so einem ganz eigenen Ton, in einer wunderschönen Sprache. Legende, haben Sie gesagt. Das ist eine Sprache, die mich auch irgendwie sehr berauscht hat. Und umso stärker ist dann eigentlich der Schock beim Lesen, weil man nämlich plötzlich erfährt, dass Paulini und sein Sohn von der Polizei aufgesucht werden. Es wird ermittelt wegen einer offenbar rechtsextremen Gewalttat, begangen am 20. April, also Hitlers Geburtstag. Und man ist ja ein bisschen gewarnt durch den Titel »Die rechtschaffenden Mörder«. Dennoch war es für mich ein Schock, was da passiert ist. Gibt es aus Ihrer Sicht Anzeichen, die ich überlesen habe? Hätte ich frühzeitig sozusagen merken müssen, mit diesem Antiquar Norbert Paulini ist was faul?
Das glaube ich, kann man so nicht sagen. Also ich bin ja jetzt nicht der berufene Interpret meines Buches.
Aber Sie haben ja vielleicht bestimmte Warnsignale auch eingebaut in den Text.
Naja, es gibt eben keine Folgerichtigkeit. Man muss, glaube ich, an der Stelle jetzt dazu sagen, das, was Sie beschreiben und worüber wir jetzt sprechen, wird ja auch ganz bewusst als ein Konstrukt dann im zweiten Teil vorgeführt. Also das hat jemand geschrieben. Was dann die entscheidenden Wendungen sind, das ist, glaube ich, bei jedem Einzelnen, jeder Einzelnen anders. Aber ich meine, wenn man jetzt Jünger liest, wenn man Ben liest, auch wenn man sagt, also ich halte mich rein, ich kann keine Fremdsprachen, also lese ich doch nur das Deutsche, was er ja dann an der Stelle sagt. Oder eben ja auch dieser Bedeutungsverlust und vielleicht auch so ein bisschen hehrer Literaturbegriff. Also da könnte man jetzt vieles aufzählen, aber das ist alles überhaupt keine Notwendigkeit. Also vieles träfe für mich jetzt auch zu.
Ingo Schulze, Sie haben schon gesagt, es gibt einen zweiten Teil des Buchs. Wir wollen das nicht alles verraten, weil es ist in der Tat auch sehr spannend, dieser Perspektivwechsel. Aber trotzdem, das müssen wir noch mal ein bisschen genauer anschauen. Der Erzähler im zweiten Teil ist ein Schriftsteller namens Schulze mit TZ, der aber, abgesehen von dieser Namensähnlichkeit, auch sehr viele biografische Details mit Ihnen teilt. Der schreibt nun über den Norbert Paulini und Sie haben mal gesagt, dass Ihnen dieser Schulze mit TZ im Laufe des Schreibens an diesem Roman immer unheimlicher geworden ist. Was ist da passiert?
Ja, das sind so Dinge, die einem beim Schreiben passieren oder auch bewusst werden. Ich meine, dieser Schulze, der teilt mit mir natürlich so ein gewisses Milieu. Der lebt auch in Berlin und ist damit mit bestimmten Dingen, die man, ob das jetzt in der östlichen oder westlichen Provinz anzutreffen ist, nicht so konfrontiert ist. Also er führt schon ein sehr privilegiertes Leben.
Ein Westlerleben?
Naja, ich würde, also natürlich im Osten wird das dann als ein Westerleben, wenn man Erfolg hat, ist man ja mit gewisser Notwendigkeit in mit und ohne Anführungsstriche westlichen Zusammenhängen, also Ostler in Führungspositionen sind in der Bundesrepublik relativ selten, jetzt mal von der Kanzlerin abgesehen. Aber das war mir irgendwie wichtig, diese eigene Welt mit hineinzunehmen. Und dann dachte ich, naja, was ist das eigentlich, diese Welt, die eigentlich immer so klar zeigen kann, was richtig und was falsch ist und welchen Anteil haben wir am Zustand dieser Welt und die wir beschreiben und wo wir wissen, was richtig und falsch ist. Und ich denke eben, dass zu einer Entschiedenheit, beispielsweise gegen Rechtsextremes, aber durchaus auch immer eine Selbstbefragung gehört, dass man strukturell nicht seinem Gegner ähnlich oder überhaupt seinem Gegner anders bleibt, auf anderen Voraussetzungen besteht, auch anders urteilt. Also jetzt nicht bei Minus dann Plus macht oder umgekehrt nur.
Und Sie warnen mit dieser Figur Schulze mit TZ so ein bisschen vor der Überheblichkeit, die man haben könnte, wenn man auf diesen Paulini und seine Entwicklung blickt. Verstehe ich das richtig?
Naja, schon. Die Schriftsteller teilen ja mit den Journalisten, dass wir bestimmen, welche Wahrheit in unsere Texte kommt. Ein Journalist ist natürlich noch viel mehr der Wirklichkeit. Der darf nicht lügen, der darf nicht erfinden. Wir dürfen ja sogar erfinden und lügen oder müssen das sogar tun, damit es halbwegs stimmig wird. Aber das ist natürlich auch eine große Macht. Wie gesagt, also ich finde es beim Schreiben auch wichtig, durchaus die Leserinnen, Leser zu fesseln. Die sollen schon eintauchen, die sollen in Dialog mit diesen Figuren treten, die Figuren sollen in das Leben eintreten, so wie man eben in einen Roman eintritt. Aber es gibt dann auch so eine Stelle, wo ich nicht überwältigen will, wo ich sage, also passt auf, jetzt kommt hier der Bruch, das ist was Gemachtes, man kann das auch anders sehen. Oder was sind eigentlich die Voraussetzungen so einer Geschichte? Das ist also auch nichts Neues, das ist bei Döblin oder Brecht, die haben das halt die Episierung genannt. Also dass man schon fesselt, aber dann auch immer wieder so ein Bruch kommt, wo man sagt, das war jetzt, es war vielleicht schöner Theater, Donner, der war vielleicht richtig, aber jetzt nochmal schütteln, was gibt es denn außer diesem Donner noch?
Und das passiert dann in Ihrem Roman auch noch ein drittes Mal, aber darüber verraten wir jetzt wirklich nichts mehr, das soll man selber lesen. Die rechtschaffenden Mörder, der neue Roman von Ingo Schulze. Wir sprechen in HR Info das Interview. Herr Schulze, dieses Motiv des Büchermenschen, der zum Rechtsextremen wird. Das erinnert ja, zumal die ganze Geschichte auch noch in Dresden spielt, auch an real existierende Personen. Zum Beispiel an eine mittlerweile ziemlich berühmte Dresdner Buchhändlerin, die aus ihrer Nähe zu den Vertretern der sogenannten Neuen Rechten keinen Hehl macht. Sie sind ja, haben Sie eben schon gesagt, in Dresden geboren 1962 und aufgewachsen. Sie kennen auch diese Buchhändlerin. Spielen solche Vorbilder auch eine Rolle für die Figur Norbert Paulini in Ihrem Roman?
Ja, wenn man an sowas schreibt, fließt irgendwie alles, was man weiß, hinein. Aber wenn ich jetzt sie zum Vorbild genommen hätte oder überhaupt ein konkretes Vorbild gehabt hätte, das wäre nicht gegangen. Und so eine Figur, die muss man ja auch erstmal ans Herz drücken und das muss man ja erstmal so zum Leben erwecken und also da wäre es für mich sehr, sehr schwierig gewesen, es gilt allgemein für meine Schreiberei, wenn ich da reale Vorbilder hätte. Und wenn man das eine und andere geschrieben hat, dann gibt es so einen Selbstlauf. Dann ist man als jemand, der da weiterschreibt, gar nicht mehr so frei. Dann hat man sich selbst Gesetze gegeben, nach denen das funktioniert. Und muss halt sehen, wie das dann weitergeht. Und da, wenn man da aufmerksam hört und versucht, nicht falsch abzubiegen, was einem ja auch täglich passieren kann, und man muss dann halt wieder zurück, aber dann lässt man sich von diesem Denken in Bildern, in Dialogen tragen und kommt vielleicht zu ganz anderen Ergebnissen, als man das vorher geplant hat. Und ich finde es aber auch das Eigentliche dabei, weil man damit eben die eigene Begrenztheit auch ankommt. Also so ein Buch ist zum Glück immer klüger als der Autor.
Mhm. Ich versuche es nochmal anders. Ich verstehe, dass Sie sozusagen nicht so eine Figur als Vorbild haben, dass das auch Ihr Schreiben behindern würde, wenn Sie das in der Form umsetzen würden. Trotzdem gibt es ja in Ihrem Roman ebenso wie auch in dieser Dresdner Szene rund um diese Buchhandlung, wo auch Kollegen und Kolleginnen von Ihnen auftreten, wie Uwe Tellkamp oder Monika Maron, so ein gewisses Erschrecken darüber, dass Leute, die wir als Teil eines Literaturbetriebs wahrgenommen haben, als Büchermenschen mit einem differenzierten Blick auf die Welt, dass diese dort in diesem Kontext plötzlich anfangen, sich sehr populistisch zu äußern, zum Beispiel zu Themen wie Flüchtlingspolitik oder zu Themen wie angeblich bedrohte Meinungsfreiheit in Deutschland. Wie nehmen Sie das wahr, diese literarische Szene, die sich da auch politisch in dieser Form artikuliert?
Naja, ich muss gestehen, also als geistige Auseinandersetzung kann ich das nicht so ganz ernst nehmen. Also mit diesem Geschrei, wir werden nicht beachtet, sind Sie die, Sie merken das ja, wir sprechen jetzt auch schon wieder darüber, niemand wird so sehr beachtet. Das ist schon manchmal, denke ich, ein PR-Trick. Also die Schwierigkeit ist allgemein mit diesen Dingen. Ich habe ja gesagt, also es fließt schon alles ein, was man hört und sieht und empfindet. Aber ich halte das jetzt auch nicht für so wichtig und so relevant. Also so richtig ernst nehmen kann ich das nicht. Man muss da durchaus entschieden dagegen sein. Aber das ist eben schwer, sich damit geistig auseinanderzusetzen. Man kann an solchen Humbug da glauben, aber also ich habe versucht, solche Bücher zu lesen, also wie über die Umvolkung und so. Und das ist aber, mir ist das schlicht nicht möglich, weil das, also da kann man nichts nachvollziehen. Das ist so ein Gebräu und ich weiß gar nicht, das kann man glauben, was ich sehr schwierig finde oder also ich staune, dass man daran glauben kann, aber ich kann das nur irgendwie in so eine Ecke tun und sagen, lass sie dann da. Also manches ist vielleicht in bestimmten Dingen vorher schon angelegt, also so ein Blick auf die Welt von oben herab und die schaffen sich immer so einen Globus von Dresden oder von Deutschland. Also das ist irgendwie lächerlich.
Wir haben es eben, als wir über Ihre Romanfigur Norbert Paulini, den Antiquar, gesprochen haben, schon angesprochen. Sie haben gesagt, das ist nicht zwangsläufig, dass der sich entwickelt hin zu so einer Tat, die mit Rechtsextremismus und offenbar mit Gewalt gegen Minderheiten zu tun hat. Dennoch gibt es ja Erfahrungen, die Sie da auch schildern aus der Wendezeit, die Besetzung von Positionen durch Westler, die ungeklärten Eigentumsverhältnisse bei Immobilien und eben auch dieses Vernichten von Büchern. Das sind ja alles Erfahrungen, die auch ein starkes Motiv für diesen Paulini darstellen. Wohin könnte sich diese Wut richten, wenn sie produktiv werden sollte, wenn sie sich eben nicht richtet, gegen Minderheiten oder in so einer rechtsextremen Verbindung artikuliert.
Naja, man sollte vielleicht erstmal eine andere Geschichte der Jahre 90, 91, 92, 93 schreiben. Also einfach mal schauen, was da wirklich passiert ist. Man muss immer wieder sagen, es war eine demokratische Entscheidung im Osten. Aber natürlich hat weder, also schon gar nicht im Osten, aber auch offenbar nicht im Westen, konnte man absehen, was da passiert. Und das ist natürlich auch ganz einmalig, da steht plötzlich ein Volk vor der Tür, ein ganzer Staat und sagt, wir wollen so leben wie ihr, auch wenn das war eine Mehrheit, aber es war eine Mehrheit, die jetzt nicht so riesig war, wenn man sich nochmal die Wahlergebnisse anguckt. Also da gab es schon auch immer noch einen anderen beträchtlichen Teil, der sagte, wir wollen es vielleicht anders machen, zu dem ich mich jetzt zählen würde oder zähle. Aber das, was da 90, 91 und so weiter passiert ist, das lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Aber man muss einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass da eben nicht dieses Zusammenwachsen so passieren konnte. Ich halte es sowieso für eine schwierige Metapher, dieses Naturhafte dann der Politik oder dem gesellschaftlichen Leben, das damit zu etikettieren. Aber wenn man sich anschaut, eben wie die Besitzverhältnisse im Osten sind, wenn man sich anschaut, wie da dementsprechend natürlich auch vererbt wird. Heute wird man ja nicht mehr durch Arbeit wohlhabend, sondern durch Erbschaft. Und wenn Sie dann schauen, wie viele ehemals Ostdeutsche sind tatsächlich in Führungspositionen gelandet, das ist ja auch im Osten eine Minderheit. Und dann kann man, wenn man gutwillig ist, sagen, das hatte in den 1990er Jahren vielleicht eine gewisse Berechtigung, aber das hat sich ja alles so fortgesetzt und das ändert sich ja auch nicht. Und das ist eben eine Konfliktlinie, die in größere Konfliktlinien mitbedacht werden muss. Und ich denke, dass Rechtsextremismus, das hat Ost und West gleichermaßen zu tun, dass es im Osten stärker ist, hat vielleicht auch damit zu tun, das wäre ein Moment, braucht da ganze Bündel von Erklärungen, aber ein Moment ist, glaube ich, auch, dass die Rechtsextremen den Osten positiv besetzen. Also plötzlich ist man nicht mehr, muss man sich nicht mehr rechtfertigen. Und also von daher sollte man vieles einfach nochmal diskutieren. Ich finde, dass man da, wenn man einfach am Status quo festhält, den Rechtsextremen in die Hände spielt.
Ingo Schulz, ich möchte Sie gerne zum Schluss fragen, diese Corona-Krise, die uns jetzt alle zwingt, zu Hause zu bleiben, nach Möglichkeit, die viele Leute arbeitslos macht, die viele Geschäfte und Unternehmen in den Ruin treiben wird. Was erwarten Sie, wie wir da rauskommen, auch gerade mit Blick auf diese gesellschaftlichen Probleme, über die wir gesprochen haben? Wie werden wir am Ende dieser Krise, von der wir noch nicht wissen, wann das sein wird, dastehen?
Na, ich glaube, wir müssen kapitalistische Prinzipien da durchaus zurückstellen. Also was beispielsweise auch, was haben wir mit unserem Gesundheitswesen gemacht? Ja, wie können Kliniken von Hedgefonds gekauft werden? Solche Kliniken sind, glaube ich, nicht besonders gut vorbereitet auf so eine Krise. Und es geht einfach für so viele darum, jetzt das ökonomische Überleben zu ermöglichen. Ja? Und das wird enorm schwierig, vom Taxifahrer bis zum Schriftsteller oder der irgendeinen Laden hat, irgendein Restaurant hat und so. Also das kann ich jetzt noch gar nicht absehen, aber ich hoffe, dass es so ein Innehalten ist. Und wir brauchen eine große Solidarität, bloß eine Solidarität braucht auch eine Praxis, die das ermöglicht. Das als ein Appell oder so finde ich das immer sehr, sehr fade, sondern unser Alltag muss dementsprechend sein. Und da müssen wir halt über die alten Fragen reden, von sozialer Gerechtigkeit. Und also das ist ein, glaube ich, eine große Diskussion, wo ich jetzt nicht sagen möchte, das ist, wir landen dann dort und dort. Aber ich glaube, das Soziale wird nochmal sehr in den Vordergrund treten.
Das Interview in HR Info mit dem Schriftsteller Ingo Schulz. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Vielen Dank für die Einladung.
Und ich sage nochmal, der neue Roman von Ingo Schulze heißt Die rechtschaffenen Mörder, ist bei S. Fischer erschienen. Und diese Sendung, das Interview in HR Info, gibt es auch als Podcast bei hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.